Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung? Ihr gehört wahrscheinlich auch zu den verkehrslichen Leuten, nicht? Deswegen dachte ich, ich bringe sie einfach nochmal her. Weil glauben wir wirklich, dass Gott lebendiges Wasser für uns hat? Ja. Okay. Es sieht alles ein bisschen blass aus, aber das sollte jetzt stehen, dass wir weiter mit dem Buch Esra unterwegs sind. Esra hört sich für mich erstmal immer an wie ein Frauenname. Aber es war ein sehr intelligenter Mann, der sehr gut in die Archive der damaligen Herrscher hinein konnte. Man liest das in dem Esra-Buch, da werden wörtliche Zitate von Briefen geschrieben. Das kann man nur machen, wenn man Zugang zu den Staatsarchiven hat. Esra heißt übersetzt, der Herr hilft. Und das ist auch gut, es passt ja zur Jahreslosung. Aber ich will uns noch mal kurz mit hineinnehmen in das Hintergrundwissen, damit wir das einsortieren können. Wenn wir in das Jahr 772 vor Christi Geburt gehen, damals wurden die 10 Nordstämme aus Israel durch die Assyrer, manche meinen, das wären die Vorläufer der Kurden, im Ganzen entführt aus Israel heraus und im ganzen damaligen Assyrerreich verstreut. Das war eine Folge vom permanenten Ungehorsam gegen das Reden Gottes. Gott redet, Gott spricht und die haben das gehört und sagen, ja, ist ja schön, das prophetische Wort und so, mal gucken, passiert sowieso nichts, läuft alles weiter und zack, irgendwann, so ist das meine Interpretation, ist Gott der Kragen geplatzt und er hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal ein klein wenig Sachen verändern. Etwa 150 Jahre später, im Jahre 602 bis 581, belagern die Babylonier dann Jerusalem und legen es in Schutt und Asche. Da hatte das Volk Juda, der Stamm Juda, etwa 100, 150 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, was mit den anderen 10 Stämmen passiert ist. Aber sie haben sich nur in geringen Teilen verändert. Jetzt wurden sie auch weggeführt und die 70 Jahre, die ihnen prophezeit wurden, begannen in der babylonischen Gefangenschaft. 539 war dann der Perserkönig Kyros, ein Heide, der die Erlaubnis gibt, dass man wieder zurück in die Heimat gehen konnte. Rückführung schon damals. 538 startete dann die erste Heimkehrwelle unter Serubabel. 458 vor Christi, zweite Heimkehrwelle, die Esra anführte. Und dann in der dritten Heimkehrwelle, dann unter der Leitung von Nehemia im Jahre 445. In 3 Wellen waren sie weggeführt und in 3 Wellen kamen sie wieder zurück. Dachte, dass wir uns nochmal einjustieren können, wo wir mit dem Buch Esra unterwegs sind. Was hat aber das Buch Esra mit mir zu tun? Ach, hier habe ich nochmal aufgeschrieben, Esra, der Herr hilft. Aber ich muss noch genauer hineingucken, es hat noch mehr damit zu tun. Das Wort Juden, hebräisch Yehudi, stammt vom Wort loben und preisen und Danksagung ab. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Es wird ja heute in manchen Kreisen als Schimpfwort gebraucht, du Jude. Und in unserer schlimmen Vergangenheit war es ja auch ein negativ belastetes Wort. Aber eigentlich ist es ja was Wunderbares, wenn Gott zu mir sagt, hey, du bist ein Lober, du bist ein Preiser, du bist einer, der mit einem dankbaren Herzen unterwegs geht. Wir wissen dann später, dass Menschen aus dem Stamm Juda als Juden genannt wurden. Aber im Neuen Testament hören wir dann, dass Jesus der König der Juden genannt wurde. Und nach Römer 2, Vers 28 und 29, da können wir sogar lesen, dass alle die Juden genannt werden, die am Herzen beschnitten sind. Was hat also Esra mit uns zu tun, mit dem jüdischen Volk? Es ist ein Beispiel für uns, für unsere Zeit, das wir hineinnehmen. Wir sind auch diejenigen, die loben und danken sollten, die Gott preisen sollten. Wir müssten echte Juden sein, wenn wir am Herzen beschnitten sind. Also nicht echte Berliner, die an jeder Ecke rummeckern können, eins unserer naturellen Gene, sondern wir sollten echte Juden sein, am Herzen beschnitten, die loben, die preisen. Wenn man uns sieht, wenn man uns hört, hören wir keine Meckereien, sondern wir hören, da ist irgendein anderer Geist im Volk zu finden. So, und jetzt sind wir mit dem Rückblick zu Ende. Wir gehen auf das 5. Kapitel zu. Nachdem ich in der ersten Lesung eine Einführung gemacht hatte, hat dann Nigel nachgelegt und unter dem Kapitel eine Frage des Vertrauens gelehrt. Holt euch das nochmal im Internet in euer Bewusstsein. Und dann kam Kai mit Esra 4, 1 bis 4, wie der Feind verunsichert. Die Taktik des Feindes, auch das bitte nochmal anhören, ist im Internet abzuhören live und man kann sich auch noch eine CD besorgen für 1 Euro. Hast du mal 1 Euro, kriegst du eine CD, wo du das abhören kannst. Und ich möchte mit uns in das 5. Kapitel, das überschrieben ist, wie der Aufnahme des Tempelbaus parallel zu unserem geistlichen Leben einsteigen. Ich habe hier, das kann man schemenhaft erkennen, warum unser Beamer so schlecht ist. Ich glaube, er braucht nochmal eine Streicheleinheit. Ich habe ein Stück der Westmauer, der Klagemauer genommen. So empfinde ich uns, wenn wir in dieses Kapitel hineingehen. Aber nun erstmal der Text, damit wir was zum Abbeißen haben und ihr vielleicht was Wesentliches behaltet und nicht das, was ich gesagt habe. Ich lese Esra 4, Vers 24, der letzte Vers vom 4. Kapitel und steige dann ins 5. ein und lese das 5. Kapitel ansatzweise. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis zum 2. Jahr der Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Wir haben gehört, der Feind hat verunsichert, es bleibt zurück. Die Arbeit bleibt da nieder. Und dann geht es ins 5. Kapitel. Da weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machte sich auf Zerubabel, der Sohn des Ach ja, das lasse ich jetzt. Und Jeschua, der Sohn des, das lasse ich auch. Und fing an, das könnt ihr dann in Ruhe nachlesen und guckt mal, wie ihr das buchstabieren könnt. Ist euch mal aufgefallen, wenn die Fernsehleute lesen, die können selbst die schwierigsten Namen aussprechen. Ich meine, okay, ich lese. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, die im Namen Gottes unterwegs waren. Da machte sich auf Zerubabel, der Sohn des und der Sohn Jeschuas, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. Und mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie stärkten. Klammer auf von mir, das schien notwendig zu sein. Ich lese von Vers 9 dann weiter. Dann gab es nämlich Anklageschriften wieder. Da sahen wieder die Feinde, die bauen weiter und es ist ja eigentlich verboten. Und die machen jetzt Folgendes. Sie fragten aber die Ältesten zu ihnen und sagten, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und sein Gebälk zu vollenden? Auch fragten wir sie, die Feinde, wie sie hießen, damit wir es dem König kundtun können und die Namen der Männer aufschrieben, die an der Spitze stehen. Sie aber gaben uns dies zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gebaut war. und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Da aber unser Väter den König des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand des Nebukadnezars, des Königs von Babels, des Chaldäers, der zerstörte dieses Haus und führte das Volk weg nach Babel. Was hat das jetzt mit unserem geistlichen Leben zu tun? Als erstes ist mir aufgefallen, dass wir als Juden, die Gott loben und preisen sollten, die ein heiliges Leben führen sollten, wir sind irgendwann mal richtig aktiv gestartet. Unser Leben war voll mit Gott ist so gut, voll mit Mission. Wir haben eine Vision gehabt, wir sollten rausgehen, die Welt umkrempeln mit der Güte Gottes. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir sollten beten für Kranke, dass sie gesund werden. Wir sind losgestartet und haben geübt. Und dann mit der Zeit ist die Christenheit in Deutschland immer müder und müder geworden. Ernüchterungsphase ist eingetreten. Ich habe in meinem Archiv immer noch Bilder von Taufen in den 50er Jahren, ein Hallenbad, wo wenigstens 100 Leute in der Warteschlange stehen, um getauft zu werden. Da stehen 4, 5, 6 Leute im Schwimmbad nebeneinander, Pastoren, die nur warteten, in Serien zu taufen. Ich habe ein Bekehrungsbuch von 1954 gesehen, wo die Leute, die Christen geworden waren, innerhalb von 2,5 Monaten haben sich im Zelt am Bahnhof Zoo 4.500 Menschen dort eintragen lassen. Billy Graham hat in den 50er Jahren, er ist ja diese Woche als 99-Jähriger verstorben, ja, in die Ewigkeit zurückgerufen worden, der hat das Olympiastadion brechend gefüllt. Da war Leben, da war Erweckungsluft, da passierten diese Dinge. Von unserem Gründer der Gemeinde in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre, wird gesagt, dass er in Lichtenberg, wo die Gemeinde war, in lange Lobpreiszeiten vorher hatte. Ist ja klar, sie haben täglich Gottesdienst gefeiert. Und da sitzt eine Frau vor dem Gottesdiensthaus auf der Bank und wollte in den Gottesdienst. Und da geht so eine Frau, die etwas spät gekommen ist, so ähnlich wie das bei uns ist, die geht an der Frau vorbei und sagt, wie geht es Ihnen? Da sagt ihr, ach, das ist so schlecht, mein Rücken, mir geht so schlecht. Da sagt sie, ja, kommen Sie zu uns rein, wir beten für Kranke und Sie werden gesund nach Hause gehen. Da sagt die Frau, deswegen bin ich ja hier, aber die singen immer so lange. Ich komme gleich. Versteht ihr, was ist uns verloren gegangen, dass wir mit unserem Gott so angeben können? Wir sind entmutigt worden durch den Alltag, in dem wir unterwegs sind. Der innere Tempel wird nicht weitergebaut, der Grundstein ist gelegt, ich bin ja Christ, ich bin ja getauft, also Konfirmspruch habe ich auch noch drauf. Also, aber ist eine Dynamik noch hier drin? Dass du an keinem vorbeigehen kannst, ohne zu sagen, hey Mann, Jesus lebt.
Ja, sehe ich an dir.
Gerade noch an der Kasse gemeckert, ja. Und dann, versteht ihr, das ist unsere Situation. Ich kann mich daran erinnern, wo wir zusammengekommen sind und wenn gesagt wurde, wir fasten mal 2 Tage. Ach klar, da sind wir eingestiegen, weil wir geglaubt haben, Gott tut was.
Aber jetzt sage ich, oh Mann, Fasten ist nicht so meine Sache. Ich verzichte auf die Tagesschau.
Es ist die Frage, warum wir so wenig Treib drin haben, das Evangelium in diese Stadt hineinzutragen. Und was dann sich parallel entwickelt hat, wir haben ein Gefühl, es ist Endzeit. Jetzt kommen die ganzen Muslime rüber und übernehmen hier das Abendland. Und dann die Streitereien in den Gemeinden. Ach, ich glaube, ich warte auf die Entrückung und Herr Maranatha, komme bald. Jedenfalls, solange es mir schlecht geht. Wenn es mir gut geht, kann er noch ein bisschen warten. Und die Sache ist, wie verändert sich das? Und das können wir vom Buch Esra lernen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mit euch hin will. Hat lang gedauert, aber ach, das habe ich ja alles gelesen vorhin schon, da habe ich nur nicht rumgehängt. Und zwar können wir das verändern, indem wir wieder anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist mein Thema von heute. Und es fängt als erstes an, Verantwortung übernehmen, der Dienst der Propheten. Es ist sehr interessant, dass auch im Neuen Testament die Propheten immer noch eine Bedeutung hatten. Wir können ja lesen in Epheser 4, Vers 11 bis 12, dass er selbst, Jesus, den Heiligen, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer gegeben hat, damit die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes, dass sie Verantwortung übernehmen sollen. Jetzt habe ich gedacht, ich springe mit uns nach Esra und ich gucke mal, was Haggai so den Leuten zur Ermutigung gesagt hat. Kann man ja nachlesen. Ist ja eine Parallelstelle. Ich lese jetzt Haggai 1, Vers 1 bis 8. Ich hoffe, die hinteren Leute bei uns, die haben ihren Feldstecher dabei. Das ging nicht auf eine Folie. Im zweiten Jahr des Königs Darius, das ist genau das, was er jetzt gehört hat, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Hohenpriester. Jetzt kommt dieses Wort. So spricht der Herr Zebaoth. Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Wir müssen erst mehr Einheit in der Gemeinde haben. Es muss erst ein Lottogewinn kommen. Es muss erst dieses und jenes. Wir brauchen wieder einen feurigen Prediger. Das würde ich jetzt sagen, aber Gott hat es ganz anders gesagt. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt? Aber dieses Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löcherigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Die Propheten ermutigen als erstes, fang wieder an, den inneren Tempel aufzubauen. Ich sag mal, Frühstücksfernsehen hin oder her, aber das befriedigt auf Dauer deine Seele nicht. Tatort gucken, du siehst ein paar Morde, aber es befriedigt deine Seele nicht. Hier sagt der Prophet, wo guckst du hin, um das Innere aufzubauen? Und dann sind wir mitten in unserer Zeit drin, weil ich vermute mal, dass in den 50er Jahren das Wirtschaftswunder die Erweckung in Deutschland zum Erliegen gebracht hat. Und wenn ich genau schaue, wie es uns geht, dann schauen wir doch sehr häufig in unserer Gesellschaft, welches Auto kaufe ich, welches Haus habe ich, wo sind wir unterwegs, wo geht mein Kapital hin, wie ist das und dieses und jenes. Und wir jagen hinterher, hinter ganz bestimmten Zielen und wundern uns, dass wir mühselig und beladen zurückkommen, wie es in dem alten Kirchenlied heißt. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Könnte es sein, dass wir eine Fokusverschiebung haben, dass wir bestimmte Dinge für wichtiger achten als die Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen, unserer Berufung nach, in der Dankbarkeit ihm darzubringen? Es ist immer dann interessant, wenn Dinge dir kaputt gehen und auf einmal Geld kosten. Sagst du dann dieses Wort Scheiche? Ja. So Mist, wo kommt die Kohle jetzt her? Ja, verstehst du?
und sagst, ach, Lob und Dank, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Da hat mich Christian Stockmann mal wirklich, wirklich geärgert. Der hatte einen neuen Bus für seine Riesenfamilie gekauft und der wurde ihm natürlich irgendwo in den Ostblock entführt. Und er kommt morgens her und sieht, der Bus ist weg und am Sonntag steht er in der Gemeinde und sagt, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich dachte, ja, Jürgen, danke, du bist ein Grad weiter wie ich. Mir passiert irgendwas und ich fange an zu schimpfen. Ich komme durcheinander. Mir nimmt jemand die Vorfahrt und ich komme nicht pünktlich und ich kriege so einen Hals während der Fahrt. Und dabei sollte ich doch ein echter Jude sein, mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und sagen, gelobt sei der Herr, er ist immer noch in Kontrolle. Haggai sagt, wo richtest du deinen Blick hin? Wenn du deinen Blick irgendwo anders hinrichtest als auf Jesus, richte den Blick nur auf Jesus. Du wirst verlieren. Du wirst auf der Strecke bleiben. Du wirst den inneren Tempel nicht aufbauen können. Du wirst 0815 Christ sein. Ist nicht schlecht. Ist immer noch besser wie nichts. Aber diese geistliche Dimension, die hast du nicht. Im Neuen Testament ist das zusammengefasst in Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere zufallen. Das ist Buch Esra im Neuen Testament. Wir brauchen das wieder, dass wir den Dienst der Propheten wieder ernst nehmen. Wir müssen wieder hinkommen, dass das prophetische Wort wieder gehört wird zur Ermutigung und zur Korrektur. Achtet drauf, wenn prophetisches Reden da ist, das ist nicht immer nur zum Niedermachen. Es müssen beide Dinge dabei sein, Ermutigung und Korrektur. Gott erweist sein Herz. Und die 10 Stämme von Israel haben über lange Jahre das prophetische Wort gehört, das ist da rein und da wieder raus. Und sie haben die Frucht ihrer Sache geerntet. Sie wollten nicht zuhören. Und das ist das Zweite, Verantwortung übernehmen, die Reaktion der Zuhörer. Trachten wir noch als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Herrlichkeit? Oder sind wir nur in der Klagephase und im Schimpfen über die verschiedenen politischen Richtungen, dass die mal wieder nicht zu Potte kommen, dieses und jenes? Oder lernen wir hinzuhören, was der Geist den Gemeinden sagt? Ich ermutige hier nochmal, wenn du sagst, du willst prophetische Worte hören für unsere Zeit, lies die Sendschreiben in der Offenbarung. Die sind handfest, die sind absolut klar und dann sagst du, Herr Jesus, was ziehe ich dafür für mich heraus? Die Propheten waren absolut wichtig, damit der Tempel wieder gebaut wird. Und wehe, wir hören nicht auf die Stimme der Propheten, kannst du deinen geistlichen Tempel im Prinzip komplett knicken. Die Reaktion der Zuhörer war, die Verantwortung der Zuhörer war, dass sie zuhörten, dass sie hinhörten. Das Zweite war, dass sie die Botschaft von Haggai wirklich verinnerlichten, dass sie wieder nach dem Reich Gottes in erster Linie trachten sollten. Wenn das geschieht, ihr Lieben, dann werden wir bald einen zweiten Gottesdienst hier notwendig haben. Wenn das bei uns durchgeht, wenn wir aus der Lethargie herauskommen und wieder hinausgehen können an den Hecken und Zäunen und davon schwärmen, wie groß unser Gott ist. Sie nahmen die Verantwortung und delegierten sie von den Propheten zu den Zuhörern. Und die Verantwortung der Zuhörer war, dass sie sagten, ja, so stimmt's. Wir haben den Blick abgewendet. Da aber unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars. Ich glaube, wenn Propheten reden vom Herzen Gottes, dann muss es eine Umkehr bei uns geben. Wir dürfen dann nicht mehr rumeiern, sondern sagen, so ist es wirklich. Es ist mir ganz wichtig, ohne dass wir den prophetischen Dienst wieder ganz stark in unseren Gemeinden haben, werden wir uns nicht verändern. Teil 1. Die Propheten unter uns, die müssen wieder in die Verantwortung genommen werden. Und das Zweite, wir müssen wieder lernen, dass es nicht hier reingeht und da raus, sonst bleiben wir an dem Punkt stehen, wo wir schon immer gestanden haben. Aber es gibt noch ein drittes. Verantwortung übernehmen, die Praxis. Wir lesen in dieser Geschichte, dass Zerubabel und Josua anfingen als erstes. Das heißt, der hohe Priester und ich würde sagen, der Gemeindeleiter oder der Pastor oder der Gemeindeleiter, die mussten in erster Linie anfassen. Die mussten sagen, wir gehen voran, wir glauben den Propheten. Geschieht das nicht, dann sagt das normale Volk, was sollen wir denn machen? Wir wissen es ja nicht. Das andere ist die Sache, wir haben ja momentan wieder eine Wohnung, die wir umgestalten müssen, wo die Altmieter ausgezogen sind. Und dann muss ich, wenn ich sagen will, wie diese Wohnung umgebaut wird, muss ich mich hinsetzen und muss Pläne machen. Das ist so ein Stückchen meines Naturells, also sitze ich abends zum Leidwesen meiner Frau da und mache Zeichnungen am Computer. Plan A, Plan B, Plan C und dann gehe ich rein und das nächste ist, ich messe die Wohnung aus. Und dann mache ich Pläne, wie geht's? Und dann kommen Leute und sagen, kann ich mal helfen? Die kommen selten vor, aber es gibt so welche. Und wenn ich ihnen dann nicht sage, wie es geht, sage ich, ja, mach einfach mal. Das heißt, wenn Gott Leitung eingesetzt hat, die Leitung muss eine Richtung vorgeben. Wie macht man's? Machen die das nicht, verwalten die nur noch. Und wenn du im Reich Gottes nur verwaltest, geht es rückwärts. Das ist wie auf der Baustelle. Verwaltest du eine Baustelle, passiert gar nichts. Aber damit sind sie nicht stehen geblieben. Dann kamen die Ältesten und sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen mitmachen. Und dann kam die Gemeinde hinterher, die vielen Ungenannten, die eigentlich aufgelistet werden sollen, die sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen mitmachen. Und hier bin ich an dem Punkt, solange wir nicht da Verantwortung übernehmen und unser Leben neu justieren, fein justieren, werden wir Gemeinde Jesu Christi in Deutschland nur verwalten und es wird zurückgehen. Aber ich habe auf dem Herzen, ich möchte wieder Leben sehen. Ich möchte wieder sehen, dass draußen sich die Leute rumdrücken, weil wir zu lange Lobpreis haben, dass sie dann zum Gebet wenigstens fit hier vorne sind und dass wir Hände auflegen und sie gesund werden. Dafür verlängere ich den Lobpreis auch noch, damit die wirklich unter Druck stehen und sagen, wann kann ich endlich kommen? Dass ein Erwartungsdruck aufgebaut wird. Aber es fängt viel früher noch an bei uns. Wenn ich lese, dass in der Schrift steht, dass Gott in die Gemeinde Propheten gegeben hat, dann frage ich mich, wo sind die bei uns? Entweder hat Gott gelogen oder, nein, das macht er ja nicht, ne? Er lügt ja nicht. Oder ich höre nicht richtig zu. Jetzt könnte es natürlich sein, dass hier der eine oder andere getarnte Prophet sitzt, der sagt, also ich habe das irgendwo im Herzen, aber ich traue mir nicht. Kennst du das Problem? Paulus sagt sogar, er wünscht sich, dass jeder prophezeien könnte. Ach, das ist eine Nummer, nicht? Jetzt habe ich aber festgestellt, wenn ich nicht anfange zu üben, dann kann ich nicht wachsen. Ich bin überzeugt, Haggai musste durch die Prophetenschule gehen. Und das wäre jetzt mal ein sehr interessanter Test. Aber den könnt ihr machen am Dienstag, wenn es um die Geistesgaben geht, in der Bibelschule unten. Dass ihr da mal sagt, okay, wir beten jetzt mal einen Moment füreinander. Wa? Und ich sage mal, Herr Jesus, ich möchte jetzt hören. Ich möchte jetzt hören für Hans-Joachim. Ich möchte jetzt hören. Und dann habe ich schließlich auf einmal eine Idee, was das sein könnte. Sag Hans-Joachim, gib mir Acht, ich übe noch, ja? Ich bin noch nicht richtig fertig, aber ich möchte gern prophetisch reden. Meine Gott will dir sagen, du bist ein Schlingel, aber er hat dich trotzdem lieb. Da sagst du, okay, ich prüfe mal, den Schlingel lege ich beiseite, dass er mich lieb hat, nehme ich. Ja, versteht ihr? Solange wir nicht anfangen, Gott zu fragen, dass du nervös bist, dass du in den Gottesdienst kommst und sagst, Herr Jesus, möchtest du mich heute mit einem prophetischen Wort gebrauchen? Passiert nichts, wir machen einfach weiter wie bisher. Können wir auch, aber wie gesagt, wir werden das nicht so richtig packen. Solange ich nicht anfange zu üben. Du sagst also, ich möchte gerne, dass das Evangelium draußen verkündigt werde. Nee, ich will anders anfangen. Ich möchte mal gerne predigen. Wer hat das von euch schon mal gedacht? Dann dauert das nicht so lange, wir kommen schnell zum Ende. Da ist schon mal, ein paar sind wenigstens mutig dabei. Dann sage ich, gib acht, wenn du das willst, schnapp dir eine Kiste und fang an, auf der Straße zu üben. Erstens, weißt du, was dann geistlicher Druck ist? Muss man dir nachher nicht klären. Das Zweite, du lernst ganz schnell, die Gesichter der Leute zu analysieren, die stehen bleiben sollten bei dir. Und wenn du über deren Kopf redest, weißt du, dein Predigtthema geht an der Gemeinde vorbei. Das heißt, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen, wir können noch so viel schimpfen, es passiert ja draußen nichts, solange ich nicht anfange zu üben und Schritte kühn zu gehen, passiert nichts. Martin, ich nehme dich mal als Beispiel. Ich weiß noch, wie wir rausgegangen sind zum Franz-Neumann-Platz und ich dachte, Martin, bei Teen Challenge, der müsste richtig predigen. Du vergibst mir mal, du kannst an mir üben. Ich habe gedacht, wie er anfing zu predigen, am besten hört er schnell auf. Also das ist irgendwie, das passt nicht. Aber wenn ich ihn heute höre, da sehe ich, da ist was gewachsen, wo ich sage, Martin, komm, kannst du nächsten Sonntag nochmal predigen. Ich mag dich, ich mag zuhören, ich mag von dir lernen. Aber solange wir nicht Verantwortung übernehmen und anfassen, passiert nichts. Du kannst alle Bücher in Google lesen, wie man Löcher bohrt, solange du den Bohrer nicht in die Hand nimmst und mal 10 Löcher falsch gebohrt hast und vielleicht noch eine Wasserleitung getroffen hast, wirst du nie ein entsprechend guter Bohrer werden. Bohrmeister. Ach, ihr wisst schon, was ich sagen will. Das Buch Esra sagt, sie fingen an, wieder neue Schritte zu gehen, einzuüben, geistliche Dinge wieder einzuüben. Ich würde mir wünschen, dass wir demnächst mal einen Lobpreis haben, wo wir in Zungen komplett in der Gemeinde eine Stimme erheben zu Gott. Und ob du geistgetauft bist oder nicht, dann bist du fällig in dieser Zeit. Und du merkst, wie der Geist Gottes kommt und wir ein neues Lied singen. Ich habe Sehnsucht danach, dass die Charismen, die Gott verheißen hat, wieder ganz neu in unser Leben hineinkommen. Aber solange ich nicht übe, Kranke zu heilen, indem ich Hände auflege und bete, wird es nicht passieren. Hier, glaube ich, sind neue Schritte notwendig. Und das lerne ich vom Buch Esra. Wir müssen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Man kann es natürlich auch politisch äußern, indem man sagt, in unserem Staat passiert nichts, dumme Regierung. Ja, am besten trittst du mal in eine Partei ein. Gehst du zu den Linken, passt, da findest du viele Heiden. Gehst du zur AfD, da könntest du die mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Gehst du zur CDU, dann sagst du vielleicht mal wieder mehr Christliches in der Partei. Gehst du zur SPD, sagst du, wir müssen wieder mehr Soziales haben. Alles hat seine Zeit und seinen Platz. Auch die Grünen, ja gut, die haben uns ja sowieso das Evangelium geklaut, die Bewahrung der Schöpfung. Wenn uns das Lob Gottes wichtig ist, dann denke ich, dann wird es Zeit, dass du mit den Lobpreisleuten sprichst, ob du mitmachen kannst. Wenn du eine Berufung als Diakon hast, Diakon klingt so ein bisschen abwertend, als jemand, der gerne hilft. Du kannst das ganz schnell sehen, ob du diese Gabe hast, wenn du irgendwo eingeladen bist zum Essen. Das Essen ist fertig. Und es zuckt in deinen Händen, dass du den Tisch mit abräumen willst, obwohl du ja Gast bist. Dann hast du schon eine Berufung zum Dienen. Also diese Berufung kann hier mächtig ausgebaut werden. Wir brauchen dringend Leute, die die Toiletten sauber machen hier in der Gemeinde. Du kannst also klein üben, ob dich Gott über Meer setzt. Das war eine erste Ankündigung. Weil Mike ist momentan immer noch krank geschrieben, deswegen sage ich mal, unser Service, den wir geboten bekommen, der ist momentan nicht gegeben. Aber solange wir nicht anfangen, Verantwortung zu nehmen und Schritte zu gehen, werden wir nicht wachsen. Darf ich noch eine persönliche Anmerkung so? Ich stelle fest, durch diese Räume hier am Wochenende gehen zwischen 200 und 300 Leuten in unterschiedlichen Veranstaltungen. Das bringt bestimmte Abnutzungserscheinungen mit sich. Aber es ist interessant, in welcher Art die Abnutzung läuft. Da ist ein Toilettendeckel lose, der wird ganz lose gemacht, bis er abbricht. Dass man manchmal zutiefst geschockt ist, wie gehen wir mit dem gemeinsamen Gut, das wir hier haben, um? Manchmal denke ich, wir sind so ein halber Vandalenladen. Ich meine, ihr natürlich nicht, das sind meistens die anderen. Aber wie weit schaue ich wirklich hin und sage, das ist ein Teil von mir? Wo nehme ich Verantwortung wahr? Und wenn ich für sowas keine Verantwortung wahrnehme, sage ich mal, wie will ich dann Verantwortung fürs Reich Gottes übernehmen? Wie will ich Verantwortung übernehmen, dass mein innerer Tempel wachsen kann und der Geist Gottes nachliefern kann? Wer im Kleinen nicht treu ist, sagt uns die Bibel, der wird nicht über mehr gesetzt werden. Das lese ich von Esra. Die haben eine ganze Zeit lang in der Liturgie, in der Bedrängnis, die haben dem Feind geglaubt, es geht nicht mehr, Berlin ist ein hartes Pflaster. Sie sind stehen geblieben. Aber dann fangen sie an. Und dieser Anfang, den liest man bei Nehemia dann nachher. Das erste Tor, was wieder eingehangen wurde in die Stadtmauern, war das Schafstor. Das heißt, da müssen wir wieder zurückkommen, dass als erstes wieder unser Blick auf Jesus gerichtet wird, dass wir sein Wort wieder ernst nehmen für den Alltag, dass wir es verantwortlich in unserem Privatleben umsetzen, dass wir wieder hören wollen vom prophetischen Wort her, was in unserer Zeit wichtig ist. Und dass wir dann Schritte gehen. Nicht Hörer, sondern Täter des Wortes werden. Das Esra-Buch macht es uns vor. Mitten in der Krise hinein fangen sie wieder an. Sie werden ermutigt durch die Propheten. Und ich glaube, wir brauchen ermutigende Worte durch prophetische Rede, sonst kommen wir aus unserem Dilemma nicht raus. Aber wir müssen auch Verantwortung übernehmen für das, was wir gehört haben. Machen wir es nicht, sage ich mal, dann bestell dir schon mal den Grabstein für diese Gemeinde. Vielleicht könnten wir nachher im Opfer dann extra Posten für frei machen. Aber ich möchte, dass die Gemeinde Jesu Christi in Deutschland lebt. Ich möchte, dass sie lebt. Und deswegen mache ich euch nochmal Mut. Lest das Buch Esra nochmal. Reflektiert es nochmal. Denkt es nochmal von den gehörten Predigten weiter. Wir sind noch nicht damit am Ende. Und dann nimm das nochmal, dass es eine Parallele gibt in unser Privatleben hinein. Weil ich glaube, wenn dann der Geist Gottes zu uns spricht, wird es Auswirkungen haben, nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Leben der Gemeinde Jesu Christi hier in Deutschland und in der Begegnungskirche. Ich habe über die Jahre festgestellt, nur wer sich mit seiner ganzen Persönlichkeit im Reich Gottes einbringt, der wird geistlich wachsen. Nicht die, die theologisch alles wissen, sondern wer sich einbringt. Ich sag's mal so, wer ein echter Jude wird, der gekennzeichnet ist durch Loben, durch Preisen und durch Danken. Das ist unsere Berufung. Und das hat immer Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens. Lehre hören, alles gut und schön. Prophetische Schriften lesen, gut und schön, bringt aber nicht weiter, wenn ich nicht anfange, Verantwortung zu übernehmen und zu tun. Einfache Sache. Dann wird der Tempel wieder aufgebaut und kann neu eingeweiht werden. Dann wird der innere Mensch, der Tempel des Heiligen Geistes, erneuert. Und dafür möchte ich für euch glauben und möchte beten, dass wir wieder kühn werden und Verantwortung übernehmen. Keiner ist zu jung und keiner ist zu alt. Lies bitte das fünfte Kapitel und dazu parallel Haggai. Schwer zu finden, aber das Inhaltsverzeichnis der Bibel sagt dir schon, wo es zu stehen ist. Im Alten Testament. Lass uns beten.